Bin mir nicht sicher, ob das Fußballspiel heute diese Lücken geschlagen hat. Dann bin ich ja froh, dass das nächste Spiel um 18 Uhr ist und nicht um 21 Uhr. Schauen wir mal. Gut. In einem Gottesdienst geht ein Vater mit seinem Kind raus, weil das Kind eben die ganze Zeit irgendwie Blödsinn macht. Der Vater ist auch schon ziemlich genervt. Viele Leute gucken auch schon etwas betreten. Und als er rausgeht, sieht man schon so ein bisschen erleichterte Gesichter bei vielen Leuten, bis der Kleine dann eben laut rausruft, ihr alle betet für mich, weil er so rausgeht. Der Kleine erwartet was vom Gebet, das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie wir die Predigt begonnen haben, die Reihe zu dem Thema Prüfsteine des Gebetes. Wir hatten angefangen mit dem Zitat von Wilhelm Busch, das zeige ich euch nochmal zum Ende. Der hat nämlich gesagt, das Recht zum Gebet ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns. Das Recht zum Gebet ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns. So haben wir angefangen. Der Kleine hat es verstanden, Jesus hat es auch verstanden. Jesus nutzte das Geschenk des Gebetes ausgiebig. Also Jesus hat seine Jünger gelehrt zu beten. Er hat Menschen geheilt durch Gebet. Er hat die Missstände im Tempel angeprangert, und zwar die, dass er sagte, eigentlich soll der Tempel ein Haus des Gebetes sein. Er hat eine Räuberhöhle draus gemacht. Er hat gelehrt, dass es Dämonen gibt, die man nur durch Gebet austreiben kann, zum Beispiel in einem Gespräch mit seinen Jüngern. Jesus betete oft, er betet regelmäßig, und im Hebräerbrief steht mal, er betete mit lautem Schreien und unter Tränen, heißt in Hebräer 5. Also, dass Jesus manchmal im Gebet wirklich sehr bewegt war und ihn das mitgenommen hat. Und man erfährt an manchen Stellen, dass Jesus manchmal sogar manche Nacht durchgebetet hat. Also nachts hat es ihn manchmal nicht losgelassen, weil manche Dinge vielleicht so herausfordernd waren. Als Jesus sich taufen lässt, kommt der Heilige Geist in Form der Taube oder wie eine Taube auf ihn herab. Und danach betet Jesus. Als er auf dem Berg der Verklärung ist, betet Jesus. Und in seine letzte Lebenswoche, man kann es kaum sich vertun, hat Jesus, ist er auch gegangen, indem er gebetet hat. Am letzten Abend, bevor er stirbt, hat Jesus in Anführungszeichen nichts Besseres zu tun, als für seine Jünger zu beten und auch für die, die später nach ihm kommen, in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, das Jesus betet. Und selbst am Kreuz stirbt Jesus mit einem Gebet auf den Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch ein Gebet, ein Klagegebet. Also Jesus war ein Beter, vielleicht ist es ja so gelungen in der Predigtreihe Prüfsteine des Gebetes, dass wir vielleicht auch motivierter sind zu beten. Aber wie Laura schon gesagt hat, ist er trotzdem gut am Ende zu fragen, ne, wenn man so die Klötzchen sieht, bringt das überhaupt was, wohin führt das Beten? Darum soll es heute gehen und wir werden uns das mit drei Gedanken anschauen. Also gewünschte Auswirkung oder Folgerung. Manchmal ist es wirklich eine Folge, manchmal wünscht man sich, dass es rauskommt und ist vielleicht ein Arbeitsauftrag, wohin das führen kann, das Beten. Das erste habe ich mir überschrieben, eine bessere Erkenntnis über Gott und mich selbst. Also mit Gott zu reden hat für uns eine besondere Bedeutung. Das sagt man in Jesaja, steht man im Stille sein, würden wir Kraft bekommen. Gott zu begegnen verändert uns, es prägt mich. Und es prägt mich auch in dem Sinne, dass ich immer mehr erkenne, wer Gott ist. Und als Nebeneffekt erkenne ich vielleicht auch mehr, wer ich bin. Fragt mal ältere Leute, die lange Christen sind. Die meisten sagen nicht, dass sie dann bessere Menschen geworden sind, sondern dass sie auch erkennen, umso mehr, dass sie Jesus brauchen. Das ist oft so das Fazit, was ich raushöre oder von manchen Menschen mitnehme. Johannes Calvin, der Reformierte, Reformator der reformierten Kirche, so, der hat ein großes Werk geschrieben, die Institutio, und die beginnt mit den Worten, was ich gerade im Prinzip gesagt habe, wir können das hier mitlesen, ich habe es euch mitgebracht, da schreibt Calvin, all unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, jetzt kommt seine Schlussfolgerung, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei, die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Dahin führt Bibellesen, Beten, ich erkenne, wer Gott ist und ich erkenne, wer ich bin. Also wenn wir beten und Gott mehr kennenlernen wollen, hat das zur Folge, dass ich auch mich selber besser erkennen werde. Das Umgekehrte gilt auch, wenn ich die Augen verschließe davor, wer ich bin, vor meiner Schwachheit und Sünde, werde ich Gott auch nicht richtig erkennen können, weil Gott mir das zeigen möchte. Der möchte im Gebet mir auch zeigen, dass ich ihn brauche, nicht um mich klein zu machen, sondern mir zu sagen, dass Hilfe da ist. Das eine führt zum anderen. Gottes Erkenntnis führt ein Stück weit, dass ich mich erkenne, wer ich vor Gott bin, dass ich Gott brauche. Ein Musterbeispiel, wir kennen es alle, ist der Prophet Jesaja. Der König Osia ist gestorben, er geht in den Tempel, er betet und dann liest man in Jesaja 6, Vers 5, da sagt Jesaja: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Jetzt bekommt die Begründung, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Also Jesaja sieht Gott in der Vision wie noch nie zuvor und erkennt sich auch selber wie noch nie zuvor. Er sieht, wie groß Gott ist, der König, der Alte ist tot und im Vers steht ja, ich habe den König gesehen, den eigentlichen König. Und er erkennt, wer er ist, dass er eigentlich ein Mensch ist, wie alle anderen auch, der ohne Gott nicht kann. Beides gehört zusammen. Und wenn wir das nicht zusammenkriegen, dann tun wir uns keinen Gefallen. Es gibt die Geschichte von den Wüstenvätern, Mönchen, die in der Wüste gelebt haben. Da kommt einer dieser Wüstenväter zu einem seiner Freunde in die Wüste, weil er ziemlich ausgelaugt ist und denkt, ich habe doch eigentlich alles für Jesus gemacht. Er ist aber ziemlich am Ende mit seiner Kraft, mit dem, was ihm ausmacht. Und das sagt er seinem Bruder, ich habe doch alles getan für Jesus, was habe ich falsch gemacht? Und der andere Mönch sagt gar nichts, sondern er nimmt so eine Schüssel, gießt Wasser rein und beim Reingießen ist er immer noch so Ringe auf dem Wasser und sagt, schau rein. Der schaut rein und sagt, ich sehe nichts, nur aufgewühltes Wasser. Und dann sagt der Mönch wieder nichts, nach 3-4 Minuten, als dann das Wasser, er hat die Schüssel auf den Tisch gestellt, als sich beruhigt hat, er sagt, jetzt schau nochmal in die Schüssel. Und er schaut rein und jetzt ist das Wasser ruhig und in der Spiegelung des Wassers sieht er sein eigenes Gesicht. Er sieht sich selbst, wie ausgelaugt er ist. Und dann sagt er, der andere zu ihm, so geht's den Menschen, der nur in der Unruhe der Welt seinen Dienst für Gott tut. Er kann sich, seine Fehler und seine Sünden nicht erkennen. Und er sagt, wer sich aber immer wieder in die Stille und Ruhe begibt, ne, in das stille Wasser guckt, in den Spiegel Gottes, in das Wort Gottes, im Gebet, der erkennt sich selber, wie Gott ihn sieht. Und das ist das, was wir brauchen. In der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes erkenne ich mich selbst am besten. Nochmal, wieso ist das so? Wieso erkennen wir uns am besten in der Gegenwart Gottes? Ganz einfach, ihr kennt alle dieses Sprichwort, in der Nacht sind alle Katzen grau. Aber wir alle wissen, es gibt auch andere Katzen als nur graue Katzen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Woran sieht man in der Nacht? Sehen die alle gleich aus? Man würde nur die grünen Augen sehen, wenn man Glück hat. Aber die sehen alle grau aus. Was macht den Unterschied? Der Unterschied liegt, dass sie ins Licht gekommen sind. Das Licht macht den Unterschied, dann sieht man die Farbe. Das Gleiche gilt für dich und für mich. Wir können vor uns selbst, vor anderen Menschen viele Dinge verbergen. Aber wenn ich zu Gott komme, dann trete ich ins Licht. Und im Licht kann ich nichts verbergen. Oder wie es Johannes sagt, 1. Johannes 1, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Dann aber auch nicht in dem, was in seiner Gegenwart erscheint, bei dir und mir. Dann wird aus Grau plötzlich Farbe, denn dann zeigt Gott mir unter Umständen, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, was ich ändern darf, wo er sagt, du, da will ich dich noch prägen und verändern, du musst nicht so bleiben. Das zeigt Gott mir in seiner Gegenwart. Und wisst ihr, das ist anders als im Miteinander mit meiner Frau. Meine Frau kennt mich wahrscheinlich besser als ihr alle. Aber auch meine Frau kennt nicht alles in mir. Sie kennt manchmal nur einen Teil meines Lebens oder das, was sie gerade im Moment sieht. Wenn wir zu Gott kommen, ist es anders. Gott sieht immer nicht nur partiell, Gott sieht immer alles. Das kann erschrecken, das soll es eigentlich nicht, sondern es kann Mut machen, loszulassen. Im Hebräerbrief, das kommt gleich, Edmund Cloney, der hat ein Zitat im Bibelvers aus Hebräer zitiert. Der hat das so beschrieben: Vor Gott dagegen sind wir bloß und aufgedeckt. Das steht in Hebräer 4, Vers 13. Und dann hat er geschrieben, unsere Masken sind fort. Jedes so tun, als ob, ist nutzlos. Die Beziehung ist nicht partiell, sondern total. Mit allem, was wir sind und haben, stehen wir vor unserem Gott und Erlöser. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal, das Gebet ist also mit dem Wort Gottes und vielleicht anderen geistlichen Disziplinen die Tür zu Gottes und zur Selbsterkenntnis, ne, dass ich mich selber erkenne. Es ist mit der Hauptpunkt, wie ich mich verändern kann, weil Gott mir erst dann zeigen kann, wer ich bin. Und das Beten verändert nicht Gott, sondern es verändert mich. Und darum brauche ich das. Also willst du und will ich Veränderungen erleben, dann sind wir gut beraten zu beten. Das führt uns nämlich in diese Veränderung. Und wenn das so dein Gebet wäre, ich möchte mich mehr verändern, ich erkenne im Licht Gottes, dass ich Hilfe brauche, dann bist du nicht allein. Das geht mir so, das ging allen Christen, vermute ich so. Und darum konnte Martin Luther ein schönes Gebet dazu beten. Das lese ich euch jetzt einfach vor. Man kann sich ja die PowerPoint im Internet angucken und dann könnt ihr das auch nochmal, wenn ihr es nachbeten wollt, euch da runterholen oder von mir, ihr bekommt es auch da. Ich kann es euch auch geben. Martin Luther hat es so gebetet, sind jetzt drei Folien, muss ein bisschen mit. Siehe, Herr, ich bin ein leeres Gefäß. Das bedarf sehr, dass man es fülle. Mein Herr, fülle es. Ich bin schwach im Glauben, stärke mich. Ich bin kalt in der Liebe, wärme mich und mache mich heiß, dass meine Liebe herausfließe auf meinen Nächsten. Ich habe keinen festen, starken Glauben. Ich zweifle zu Zeiten und kann dir nicht völlig vertrauen. Ach Herr, hilf mir, mehre mir den Glauben und das Vertrauen. Alles, was ich habe, ist in dir beschlossen. Ich bin arm, du bist reich und bist gekommen, dich der Armen zu erbarmen. Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. Hier bei mir ist die Krankheit der Sünde, in dir aber ist die Fülle der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt seine Schlussfolgerung. Darum bleibe ich bei dir. Dir muss ich nichts geben, von dir kann ich nehmen. Amen. So hat Luther das gebetet. Ein sehr schönes Gebet, was so deutlich macht, ne, wie wir das brauchen, Gott zu begegnen. Ein zweiter Gedanke, wohin das Beten auch führt, zu einer guten Balance zwischen Ergebenheit und Aufdringlichkeit, erkläre ich, was das bedeutet. Auch dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht von einem Mann, der auf so einem Brett balanciert. Darunter ist ein Stück Holz, ein rund, also abgesägtes Stück dünner Baum. So, ne? Da balanciert er. Ich fand das sehr schön, denn Beten hat so ein bisschen was von einer gewissen Ausgewogenheit, die es braucht, zwischen den beiden Punkten, die ich genannt habe. Zwischen Ergebenheit und Aufdringlichkeit. So, man braucht zum einen Ergebenheit, das erkläre ich jetzt, weil Gott der König des Universums ist. Und das Schöne ist, der bleibt der König. Ne? Und Gott ist souverän. Das heißt, egal was wir beten, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, am Ende entscheidet immer Gott. Ne? Darum brauche ich eine gewisse Ergebenheit, weil Gott der Herr ist und er bleibt der Herr. Ich muss mich also damit abfinden können, ne, dass nicht ich das letzte Wort habe, sondern Gott. Dass das wichtig ist. Da kann man von Jesus lernen. Im Garten Gethsemane betet Jesus dieses Gebet, das wir alle kennen. Da sagt er am Ende, Lukas 22, in Vers 42, sagt er mehrmals, aber da sagt er, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er, als Zeichen der Ergebenheit, weil er weiß, der Vater ist der König, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Also Gebet hat was mit Hingabe zu tun. Ich soll mich Gott zur Verfügung stellen, den Willen Gottes für mein Leben akzeptieren und mich diesem Willen auch irgendwie unterordnen. Ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht. Ich war ja in meiner Mini-Sabbat-Auszeit auf Borkum. Und da ist das mir wieder aufgefallen, wenn man mit der Fähre fährt, das ist jetzt nicht die Fähre von Borkum, ne? So schön ist die, so groß ist die nicht. Aber wenn man mit der Fähre fährt, ne, dann wird das Schiff mit so einem Tau an so einem Poller am Hafen festgemacht. Und wenn man sich jetzt vorstellt im Bild, Wer zieht zu wem? Wenn ich das Schiff am Tau ziehe, ziehe ich den Hafen zum Schiff oder ziehe ich das Schiff zum Hafen? Das Bild ist relativ klar. Der Poller liegt nicht umsonst am Festland, weil das Festland fest ist. Und wenn das Schiff den Poller wegzöge mit Hafen, das wäre etwas ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, das Schiff wird zum Hafen gezogen. Und wisst ihr, wenn wir beten, geht es nicht darum, dass ich Gott zu mir ziehe, sondern dass ich mich von Gott zu sich ziehen lasse, an den Hafen dran ziehe, in die Gegenwart mit ihm komme und mich da wohlfühle, auftanke, zur Ruhe komme, weil er der Herr ist. Das bedeutet ein Stück weit Ergebenheit. Ne? Das tue ich, weil ich weiß, dass der Vater im Himmel, der der König ist, besser weiß, was für mein Leben gut ist, als ich selber wissen kann. Wenn Gott jedes meiner Gebete erhört hätte, das wäre wahrscheinlich ziemlich in die Hose gegangen. Oder wie Ruth Graham Bell es gesagt hat, wenn Gott jedes meiner Gebete erhört hätte, hätte ich 7-mal den falschen Mann geheiratet. Ne? Wahrscheinlich wären viele heute dann irgendwie unglücklich, wenn das so gewesen wäre, wie wir uns das immer gewünscht hätten. Das braucht man. Das Problem ist, wenn man diese Ergebenheit überbetont, dann kommt man an den Punkt, wo man gar nichts mehr bittet, weil man ja denkt, ne, Gott ist der souveräne Herr, was soll ich da noch beten? Es geschieht sowieso, was er will. Das in der Theologie nennt man das Hyperkalvinisten nennen. Die Menschen, die eigentlich sagen, es geschieht immer das, was Gott möchte, ich muss eigentlich gar nichts bitten. Ne, das wäre ein Irrtum. Denn jetzt kommt das andere, man braucht nicht nur die Ergebenheit, man braucht auch die Aufdringlichkeit. Das ist der zweite Gedanke. Eine gewisse Aufdringlichkeit, man soll trotzdem konkret beten, deutlich und das Gebet immer wieder vor Gott bringen, in der Erwartung, dass er es erhören wird. Also ich soll immer beten, am Ende des Gebetes, dein Wille geschieht, aber am Ende darf ich doch sagen, was ich eigentlich möchte. Macht Jesus ja auch, ne? Er sagt, wenn es möglich ist, tu es so, aber am Ende geschieht dein Wille. Aber er tut es, er betet um das. Beten ist nichts, hat jemand gesagt, Passives für ruhige Gemüter, ne? Sondern wie Martin Luther das auch mal gesagt hat, Luther sagt, man scheut sich nicht darum, im Gebet zu sagen, ich habe Gott besiegt, so sagt Luther. Ne? Er hat doch irgendwie mit Gott gerungen. Nicht falsch verstehen, man kann Gott nicht besiegen, ne? Aber er meint, ich habe mit Gott gerungen, so ähnlich wie Jakob am Jabbok, als er mit Gott kämpft. Ich habe mit Gott gerungen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder wie Abraham. Abraham ringt mit Gott im Gebet. Als Gott ihm die Engel schickt, 3 Engel erscheinen, sagen, ich gehe jetzt nach Sodom und Gomorra, um die Stadt zu vernichten, weil sie so gottlos sind. Dann liest man in 1. Mose 18, Vers 23 von Abraham, willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Und dann ringt er mit Gott, er handelt. Er sagt, Herr, wenn da 50 in der Stadt sind, wirst du doch nicht die 50 Gerechten sterben lassen. Sagt Gott, nee, 45, 40, dann 30, 20 und 10. Bis 10 geht Gott mit, dann wird er ärgerlich, steht da. Aber es finden sich leider niemals 10 Gerechte in der Stadt, was über die Stadt mehr aussagt als über Gott. Aber Abraham ringt mit Gott. Ein anderes Beispiel, Mose hat das auch getan. Gott schickt die Botschafter aus, die 12 Botschafter in das Land Kanaan. 10, also alle 12 kommen zurück, aber 10 erzählen was anderes als 2. 10 erzählen, das Land werden wir nie einnehmen, die Feinde sind Riesen, die Mauern sind so fest, da kann man nichts machen. Gott hat uns so in die Irre geführt, wir sind verloren. Und 2, Josua und Kaleb, sagen, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und dann steht in Kapitel 14, dass Gott so zornig wird über das Volk, dass er beschließt und sagt zu Mose, ich werde alle töten und mit dir fange ich ein neues Volk an. Du darfst ganz neu beginnen. Und wann macht Mose etwas Interessantes? Er stellt sich sozusagen als Mittler vor das Volk Israel und sagt, Herr, ich erinnere dich dran. Du hast ja versprochen, uns ins Land zu bringen. Wenn das jetzt nicht geschieht, denken alle, dass du als Gott nichts taugst. Und dann betet er, was wir hier lesen können, in 4. Mose 14, 19, 20, weil deine Güte so groß ist, vergib doch diesem Volk seine Schuld. Und dann steht, der Herr antwortete, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Vielleicht hat Gott nur darauf gewartet, dass Mose das tut. Ne? Das wird uns nicht erklärt. Aber der betet aufdringlich, der erwartet was vom Beten. Da ist wieder die Gefahr, wenn ich zu aufdringlich bete, ne, dann werde ich vielleicht irgendwann mutlos, weil das nicht passiert unter Umständen, was ich gebetet habe. Ne, ich habe zum Beispiel Probleme mit manchen Geschwistern, die immer sagen, ich bin nicht krank, ich muss nur postulieren, dass ich gesund bin, dann werde ich gesund, auch wenn sie nicht gesund sind. Das fällt mir schwer. Da habe ich nicht den Eindruck, dass es das ist, was Jesus möchte. Allen charismatischen Geschwistern, die hier zuhören, ihr mögt das anders sehen. Ich habe damit ein Problem, ne, dass man nur postulieren muss, aufdringlich, ich bin eigentlich gesund, weil man damit sich sozusagen über Gott stellen will, der trotzdem souverän bleibt. Am Ende entscheidet immer noch er, ist meine Meinung. So, beide Extreme muss man vermeiden. So, den Fehler, Gott nicht zu bitten und den Fehler, dass man meint, man kann Gott den Willen aufzwingen. Da braucht man eine gesunde Balance. Die zähe Aufdringlichkeit, die mit Gott ringt und die Ergebenheit, die sich fallen lassen kann in die Souveränität Gottes und sagen kann, Herr, wie du das möchtest, wird es letztlich geschehen. Ole Hallesby, der hat das Buch geschrieben vom Beten, der gebraucht ein Bild, um das so ein bisschen deutlich zu machen, nochmal zu illustrieren. Er spricht über den Bergbau im 18. Jahrhundert. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ist nicht vom 18. Jahrhundert, aber so. Das Bild spricht mir aus der Seele. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich komme aus einer Bergbauarbeiterfamilie. Ich bin der aus der Reihe geschlagen ist, meine Brüder auch schon, meine Geschwister. Mein Opa war Sprengmeister auf der Zeche, mein Vater war Hauer. Also wenn jetzt Ole Hollesby von diesem Bild spricht, weiß ich Bescheid. Ne? Also von meinem Opa gehen so Gerüchte um, dass er manche Silvesterböller aufgepeppt hat durch... Aber naja, ist ja egal. Ist ja nicht das Thema. Ole Hollesby hat gesagt, damals, heute gibt es große Bohrfräsen, wo man Tunnel graben kann. Und ich sage, früher war das so, zur Zeit meines Vaters eigentlich auch noch, dass man dann die Tunnel entweder mit Bohrmaschine so bohren musste, ne? Oder man hat gesprengt. Dazu musste der Sprengmeister, mein Opa, Löcher setzen an den richtigen Stellen, die Dynamitstangen da reinstecken. Dann wurden die Zünder dran gemacht, dann wurde gesprengt, damit dann hinterher die Hauer und normalen Bergarbeiter weiter graben konnten, die Flöße abbauen konnten, die Kohle rausholen konnten. Und er hat gesagt, man darf beim Beten nicht vergessen, wenn wir beten, sind wir nicht die, die nur noch die Lunte anzünden, ne? Sondern beten ist wie Löcher bohren. Das ist manchmal anstrengend, das dauert eine Zeit. Wir haben manchmal den Eindruck, das ist eher wie nur noch die Lunte anzünden und das Ergebnis ist da. Und beten hat manchmal mehr mit Ausdauer zu tun, mit dem dran zu bleiben. Gott ist und bleibt der Sprengmeister. Wir sind die, die die Löcher bohren, die die Lunden legen und manchmal dann eben lange warten müssen, bis der Bohrmeister, der Sprengmeister sagt, jetzt ist Zeit. Diese gesunde Balance wünsche ich dir und mir, ne, zwischen Ergebenheit, Aufdringlichkeit und die Beständigkeit, dran zu bleiben. Der dritte und letzte Gedanke, eine vertiefte Liebe, also Beten führt zu einer vertieften Liebe zu Gott als dem Geber der guten Gaben. Die größte Gefahr für die Kirche von heute kommt nicht von außen, die kommt von innen. Die ist nämlich die Gefahr, dass wir die Liebe Gottes und von der Liebe Gottes entfernen, Gott nicht suchen. Das ist schlimmer, also von der Auswirkung dramatischer, als das, was von außen auf uns herankommt. Wenn wir uns wieder auf uns zurückziehen und meinen, wir können das alleine, wir kriegen das hin. Na, wenn ich mich von Gott entferne, wenn ich die Hauptsache Christus aus den Augen verliere, dann werden meine Nebensächlichkeiten manchmal, die kriegen dann einen Wert, der ihnen nicht zusteht. Dann mache ich aus Nebensachen Hauptsachen, weil Gott ja nicht mehr die Hauptsache ist. Und dann wird es für mich problematisch oder für mich selber auch schwierig. Ne? Dann steht man in der Gefahr, ich bete nicht mehr unbedingt, dass Gottes Wille geschieht, sondern ich bete vielleicht, weil jetzt meine Dinge wichtig geworden sind, für das, was mir nur noch auf dem Herzen liegt. Und dann besteht die Gefahr, dass man egoistisch, selbstsüchtig betet. Auch das gibt es. Das kann Gott korrigieren, das ist nicht dramatisch. Nur wenn die Tendenz so ist, dass Gott nicht mehr Gott sein darf, sondern meine Dinge an die Stelle Gottes treten, dann wird Gott mich daran erinnern, dass das die Richtung nicht die richtige Richtung ist. Denn dann kann es sein, dass man wie in Jakobus 4, da muss der Gemeinde, Gott der Gemeinde sagen, in Kapitel 4, Vers 3, selbst wenn ihr euch an ihn wendet, also an Gott, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Es kann sein, dass Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört, weil es gar nicht um ihn geht, sondern um das, was aus meiner Selbstsucht kommt, nicht was wirklich ein Anliegen ist, was vom Hintergrund vielleicht auch für mich schlecht ist. Die Gefahr für Christen ist es, dass man sich manchmal mehr auf die Gaben fixiert als auf den Geber. Dass man das, was Gott uns schenkt, so auf den Podest hebt und Gott vielleicht nur einen Blick zurückschiebt. Und da müssen wir aufpassen, weil Gott immer der Erste in unserem Leben sein möchte. Der ist eifersüchtig nicht, weil er damit nicht leben könnte, aber weil es für uns schlecht ist, wenn Gott nicht an erster Stelle ist. Weil wir uns selber damit etwas nehmen, was für uns gut wäre. Es gibt, der Timothy Keller in seinem Buch, der bringt jetzt einen Bibeltext, der jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht passt, aber ich will es erklären, warum ich der Meinung bin, dass er trotzdem passt. In Jakobus 1 sagt nämlich Jakobus, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Jetzt muss man aufpassen, ängstliche Christen lesen jetzt gleich, dass man zu 100% reine Motive haben müsse, weil sonst Gebete nicht erhört werden. Ich glaube, dass das hier nicht gemeint ist. Im Griechischen steht das Wort die Psychosis, also ein Mensch, der zwei Psychen hat, zwei Seelen, der in sich zerrissen ist. Und zwei Theologen, Pecker und Nyström, die erklären das so, dass sie sagen, wenn man jetzt über die Reinheit des Herzens spricht oder das Nichtzweifeln, dann sagen die, das meint nicht, dass man moralisch vollkommen sein müsse oder dass man frei sein müsse von aller Ungewissheit. Das wäre an dieser Stelle gar nicht gemeint, sondern es heißt, so sagen sie, dass ich mir vorgenommen habe, dass Gott mein Gott sein soll. Und deshalb sind wir entschlossen, mit allem, was ihm seinen Platz im Herzen streitig machen will, das geben wir den Laufpass. Nach dem Motto Psalm 73, Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Jetzt zitiere ich die beiden direkt, das könnt ihr mitlesen. Es gibt nichts, das ich nicht freiwillig abgeben würde, bedeutet das für sie, wenn ich nur so bei Gott bleiben kann. Es geht darum, dass ich die Gemeinschaft mit Gott mehr begehre und höher schätze als alles andere in der Welt. Also, dass Gott wieder Nummer eins sein darf. Wenn ich von Gott alles erwarte und glaube, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also nochmal, damit man jetzt nicht nach Hause geht und Zweifel hat wegen dieser Bibelstelle, der Ole Hollesby in seinem Buch, der nennt dazu zwei schöne Zitate, der schreibt zum einen, wenn du zweifelst oder da Gedanken hast, hört Gott meine Gebete, sagt er, deine Sache steht gar nicht so schlecht, wie du glaubst. Du hast mehr Glauben, als du ahnst. Du hast genug Glauben, um zu beten, ja genug Glauben, um erhört zu werden. Das Wesen des Glaubens ist es nämlich, zu Christus zu kommen. Und das hast du ja getan, wenn du betest. Das sagt Jesus den Menschen, die zu ihm kommen. Er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, nämlich der Glaube, dass sie zu ihm gekommen sind. Nicht die Größe ihres Glaubens, sondern die Größe dessen, an den sie geglaubt haben. Und nochmal Ole Hollesby, unser Glaube soll Jesus nicht helfen, unsere Bitte zu erfüllen. Und jetzt dieser schöne Satz, Jesus braucht keine Hilfe. Er braucht nur Zugang. Und darum geht es. Wenn Jesus die Nummer eins sein will in unserem Leben und soll, dann muss ich ihm immer wieder Zugang zu meinem Leben geben und sage, ich brauche dich. Also wie kann ich mich jetzt auf Jesus ausrichten? Wie kann ich mehr dafür sorgen, dass die Liebe zu Jesus wächst durchs Beten? Indem ich mir deutlich mache, wozu ich gerettet wurde. Ich wurde nicht gerettet, weil Gott neue Mitarbeiter gebraucht hätte. Der ging nicht durch die Welt und hat gesagt, der, die und den. Ich brauche noch jemanden für das und das und das. Sondern Jesus hat uns gerettet, weil er die Menschen liebt. Weil er dich liebt, hat er dich gerettet. Und das Schöne ist, wenn wir im Himmel sind oder in den Himmel kommen, ich bin jetzt 29 Jahre Pastor, im Himmel gibt es kein Dienstjubiläum für Pastoren, da sind wir eingeladen zu einem Hochzeitsfest. Du und ich werden im Himmel eingeladen zum Hochzeitsfest, weil wir Braut Christi sind. Weil Jesus uns liebt, will er mit uns feiern. Kein Dienstverhältnis, ein Liebesverhältnis. Wie schön. Wie kann also diese Liebe wachsen? Indem wir, glaube ich, unsere Erwartungen, unser Erkenntnis über Christus vergrößern. Und das geschieht durchs Beten. Wenn ich Bibel lese, erkenne, wer Gott ist. Wenn ich bete und erkenne, wer Gott ist, dann wächst als Folge eigentlich meine Liebe, ich sag mal automatisch. Also das sollte eine Folge sein. Wenn ich kenne, wie Jesus ist, prägt mich das. Eine letzte Bibelstelle, komme ich zu Ende. 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt Paulus, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das tun wir zum Beispiel beim Beten, beim Bibellesen, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und dann zur Erklärung, zur Klarstellung, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das Schauen auf Jesus verändert mich, verändert dich und das will das Gebet tun. Was für ein Geschenk. Zum Schluss eine Geschichte nochmal von Ole Hollesby aus seinem Buch, das fand ich sehr schön. Er beschreibt nicht, wie das bei jedem sein kann. Er spricht über einen Mensch, der die Gabe des Gebetes hatte. Jeder sind Beter, ist ein Beter oder soll beten können oder darf beten. Aber es gibt manche Menschen, die haben wirklich die Gabe des Gebetes, die können intensiv beten. Und da beschreibt er einen einfachen Mann aus Norwegen, der Ole Hollesby war aus Norwegen. Und dieser Mann hieß Jörn. Der konnte von Jugend an eigentlich kaum was sehen, hatte ganz schlechtes Augenlicht, hatte schlechte Startbedingungen, aber er schreibt, dem Mann ging es trotzdem gut, denn die Haugianer, das war eine Erweckungsbewegung in Norwegen durch ihren Erweckungsprediger Nils Hauge, die Haugianer, die haben sich um ihre Leute gekümmert, der war also konnte nicht so viel arbeiten, hat man ihn unterstützt, auch mit Lebensmitteln und versorgt. Und er schreibt, dieser Jörn ist zu einem Beter vorm Herrn geworden, hat sich gebrauchen lassen zum Beten, obwohl es ihm persönlich oft nicht gut ging. Und jetzt lese ich euch einfach das bisschen vor, als wenn ich mit eigenen Worten sage. Er sagt, nach und nach lernte er in dieser Schule die heilige Kunst des Betens. Im Gebet trug er seine Gemeinde Tag und Nacht und Gott gehörte ihm zu seiner Zeit. Er wurde ein Seelsorger für die ganze Gemeinde. Sie kamen von allen Seiten des Kirchenspiels zu seiner kleinen Hütte und holten sich Rat und Hilfe. Und konnte Jörn ihnen mit nichts anderem helfen, so half er ihnen in jedem Falle mit der aufrichtigen Fürsorge und betete für sie. Und dann schreibt er, viele Menschen verließen im Laufe der Jahre seine Hütte mit erleichtertem Herzen. In den letzten Jahren seines Lebens war er sehr gebrechlich, dann musste man für ihn sorgen. Man hatte dann geguckt, wie das so sein wird. Zwei Frauen, ältere Frauen aus dieser Haugianer-Bewegung, haben immer nach ihm geguckt, dass es ihm gut geht. Und dann haben die gesagt, dass er nachts oft wachgelegen ist, wenn sie so vorbeikamen. Und dann haben sie gesagt, dann konnten sie ihn für alle in der Gemeinde beten hören. Und das geschah nicht leichthin, wie wir das gerne tun. Nein, der alte Jörn nannte sie alle beim Namen, indem er im Geiste von Haus zu Haus ging. Auch Kinder, die er niemals gesehen hatte, von denen er aber wusste, dass sie geboren waren, trug er mit seinen Beterarmen vor den Thron der Gnade. Und als dieser Jörn im Sterben liegt, wollen eigentlich viele Leute ihn begleiten, aber er stirbt, als alle aus dem Raum sind. Ist wohl oft so beim Sterben, dass man lieber alleine stirbt. Und dann schreiben sie aber zum Schluss zu ihm, Jörns Begräbnis war das Größte, das es in meiner Heimat je gegeben hat. Er besaß keine Verwandten, aber die Leute kamen von überall her. Sie standen an seinem Sarg und weinten, als hätten sie ihren Vater verloren. Selbst ungläubige Menschen, die sich nie um Gottes Wort gekümmert hatten, weinten um ihn. Sein Leben sowie wie sein Tod waren eine Erfüllung des Schriftwortes: Bittet und es wird euch gegeben. Fand ich schön, dass jemand so fürs Gebet bekannt ist. Das soll uns nicht unter Druck setzen. Ich glaube, nicht jeder hat die Gabe des Gebetes. Ne? Aber ich fand es schön, wie das Gebet Menschen verändern kann, Menschen prägen kann. Ich wünsche es euch, dass es auch in eurem Leben so Steine in Bewegung bringt, dass es mir hilft, die bessere Erkenntnis von Gott und mir selbst. Das Zweite war eine gute Balance zwischen Ergebenheit und Aufdringlichkeit. Das Letzte, dass es meine Liebe zu Gott vertiefen möchte. Und ich lade uns ein, dran zu bleiben am Beten, Gott Gott sein zu lassen, auch in der Begegnung mit dem, was dich und mich beschäftigt. Amen. Wir beten. Herr, ich danke dir für, ja, dass das Gebet etwas mit uns machen möchte, dass es uns etwas zu etwas hinführen möchte, letztlich zu dir, in die Begegnung zu dir. Das war der letzte Gedanke. Es soll die Liebe und die Gemeinschaft mit dir stärken. Ich danke dir, dass du uns einlädst zu einem Hochzeitsfest, nicht zu Dienstgesprächen oder Auswertungsgesprächen, sondern ja wirklich zu einer Feier, dass du die Gemeinschaft mit uns suchst, uns liebst. Gib uns im Gebet so eine gute Balance zwischen Ergebenheit und Aufdringlichkeit, dass wir, ja, so wie Jesus, unsere Gebete eben enden mit der echten Einstellung, dein Wille geschieht, aber trotzdem ringen um die Dinge, die uns am Herzen liegen. Und ja, ich danke dir, dass wenn wir im Gebet bleiben, immer mehr erkennen, wer du bist und auch wer wir kennen, wer wir sind. Und dass uns das dazu einlädt, uns immer wieder ganz neu an dir festzumachen. Und ich danke dir, dass du das tun willst, dass du uns durch das Beten veränderst und prägst. Und vor allem, wie wir es am Anfang gehört haben, ja, dass es wirklich ein wunderbares Geschenk Gottes an uns ist. Dir sei Lobpreis und Dank dafür. Amen. Wir singen.